Hallihallo, herzlich willkommen zur Pädagogik und Pinot. Oh mein Gott, es hat sich gereimt. Okay.
Hallo.
Hallo, herzlich willkommen zu Folge 5. Wir stellen uns vielleicht nochmal eben kurz vor, dachte ich. Ich bin Fea Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Podcasterin, Autorin. Ja, das alles. Und bei mir ist
Sarah Bauer, ich bin Kita-Leitung. Systemische Beraterin, bin als Referentin und Autorin unterwegs und wir sprechen über die großen, kleinen Pädagogikthemen und was uns drumherum einfach noch beschäftigt.
Genau, und wir haben das in der letzten Folge, haben wir das irgendwann zwischendurch gesagt, oder Sarah hat es zwischendurch gesagt, das kann sein, dass wir hier auch mal so ein bisschen lustiger sind oder dass wir vielleicht, oder ja, vielleicht nicht alle Themen ganz so super ernst sehen oder dann mal kurz ein Witzchen reißen, so. Das heißt nicht, dass wir das nicht alles irgendwie ernst nehmen, aber speziell, ich bin, glaube ich, der Meinung, man darf Dinge auch mit Leichtigkeit angehen. Und Sarah ist, glaube ich, auch der Meinung, weil sonst wird sie den Podcast mit mir nicht machen. Sarah hat gewusst, worauf sie sich einlässt.
Ja.
Und genau, das wollten wir nämlich am Anfang sagen. Und in Folge 5 haben wir es jetzt geschafft, einmal alles am Anfang zu sagen. Wie stolz sind wir jetzt auf uns?
Riesig stolz.
Mindestens auf einer Skala von 1 bis 10, mindestens 12.
Mindestens 12. Und ich finde, also damit ist ja quasi besiegelt, dass wir hier die nächsten 300 Folgen richtig Vollgas geben können, oder?
Auf jeden Fall.
So
langsam läuft das auch hier alles gut. Das ist super. So, und ich hatte in der letzten Folge einen kleinen Disclaimer aufgemacht und habe gesagt, ich möchte gerne über Diskursverschiebungen sprechen.
Haben wir das jetzt eigentlich falsch gesagt?
Was denn?
Ist es eigentlich ein Cliffhanger?
Ah, stimmt, jetzt habe ich es falsch gesagt. Aber wir haben es in der Folge richtig gesagt. Soll ich es nochmal sagen?
Wie du willst.
Okay.
Ich finde es gerade ein bisschen witzig.
Dann bleibt es drin. Ist mir egal. Wir können ja immer überlegen, schneiden wir Sachen raus oder lassen wir es drin? Und ganz ehrlich, ich bin ja immer so für Fehlerkultur und so. Mir ist es immer einfach
voll.
Schnuppe. Manche kennen vielleicht meinen eigenen Podcast, Feas naive Welt. Und da sind einfach manchmal auch Sachen drin und ich denke mir, ach Gottchen, ja. Wir haben einen Cliffhanger gemacht.
So, yes.
So, das ist nämlich mein neues Hobby. Das gab es schon mal. Guck mal, in Folge 5 schon 2 Cliffhanger. Und das heißt, ich möchte heute ein bisschen über Diskursverschiebung sprechen oder wir möchten über Diskursverschiebungen sprechen. Und weil ich jetzt gerade schon so schön dabei bin, sage ich kurz, um was es mir geht. Immer mal wieder begegnet mir zum Beispiel in meinem anderen Podcast, dass ich da ein pädagogisches Fehlverhalten anspreche, dass ich da über eine Situation spreche, von der ich sage, hey, das hätte man auch irgendwie anders machen können. Und natürlich stehen für mich dabei die Kinder im Vordergrund. Und immer wieder kriege ich da Nachrichten in unregelmäßigen Abständen, wo mir Leute schreiben, hey, das ist aber nicht in Ordnung. Es kann ja, also so nach dem Motto, es kann ja nicht immer um die Kinder gehen. Es muss ja auch drum gehen, wie geht's denn den Fachkräften in der Situation? Und geht's denen da nicht einfach auch schlecht? Und nur weil jemand noch nicht gelernt hat, seine alte Pädagogik irgendwie umzudingsen und so weiter. Und was für Pädagogik und Pinot gilt, gilt bei mir in der naiven Welt genauso. Ich bin da manchmal ein bisschen sarkastisch unterwegs und es gibt Leute, die finden das ziemlich witzig. Und es gibt Leute, die trifft das ein bisschen und beides ist okay. Und das, finde ich, ist so eine Diskursverschiebung, dass es plötzlich nicht mehr um die Sache geht, sondern um die Art und Weise, wie jemand eine Kritik äußert. Und dann geht es plötzlich nicht mehr um die Kinder, sondern es geht wieder um die Erwachsenen. Und es regt mich so sehr auf, weil ich immer denke, ey, es geht eh überall um die Erwachsenen. Überall,
voll.
Immer.
Ja, es geht immer um die Erwachsenen. Und wir haben trotzdem ja die Verantwortung. Das ist ja das Krasse. Dass wir denen die Chance wegnehmen und die Lobby wegnehmen, die eh schon am wenigsten davon haben.
Ja, und ich meine, in meinem Podcast ist oder auch generell, also bei dir ja genauso, es geht ja immer darum zu gucken, wie können wir denn Kinderrechte wirklich umsetzen, wie könnte Adultismus kleiner werden, all diese Sachen. Und da kann es halt nicht sein, wenn ich, also ich bin ja auch ein bisschen spezialisiert auf Adultismus, und wenn ich über Adultismus spreche und Leute darüber aufkläre, was das bedeutet, dann kann es nicht sein, dass ich den Fokus zu sehr auf die Fachkräfte lege, was gleichzeitig für mich nicht bedeutet. Und ich glaube, das ist das Ding für manche Menschen, diese Gleichzeitigkeit. Das heißt gleichzeitig eben nicht, dass ich nicht sehe, wie schwer das manchen Fachkräften fällt und dass ich da kein Verständnis dafür habe oder so. Das habe ich. Voll. Absolut, ja. Ich habe voll. Verständnis dafür. Und gleichzeitig, nochmal, es gibt quasi eine dritte Gleichzeitigkeit. Das ist ein Ding mit diesen Zeiten auch hier in diesem Podcast, wie immer alles dann passiert. Aber es ist quasi so die dritte Gleichzeitigkeit. Jetzt habe ich meinen Faden verloren vor lauter Begeisterung über die Zeit. Was habe ich gesagt gerade?
Die Gleichzeitigkeit der Dinge.
Ja. Ich hatte,
dass es auch um die Fachkräfte geht.
Genau, es geht um die Fachkräfte, es geht um die Kinder, und ich hatte noch irgendeinen dritten Punkt, den ich gerade sagen wollte, und der ist jetzt weg.
Vielleicht fällt er dir nochmal ein. Also, was ich da gern dranhängen möchte, diese Diskursverschiebung auch auf die Person, die es anspricht, ist ja wahrscheinlich, ja, man kann sagen, eine Art Schutzrechtfertigung, und das kann man alles nachvollziehen und verstehen.
Voll.
Und mit Sicherheit gibt es genug Fachkräfte, die das auch wirklich nicht cool ansprechen. Oder Leitungen, die das nicht cool ansprechen.
Ja.
Keine Frage.
Und mit Sicherheit war ich da im echten Leben auch schon ein-, zweimal eine davon. Das möchte ich gar nicht abstreiten, ja?
Ja, wir alle wahrscheinlich. Also keiner ist ja aus der Ausbildung gekommen und war, ne, die Fachkraft, die alles mitdenken konnte und alles. Es wächst ja einfach auch mit der Erfahrung, müssen wir ja auch ehrlich so sagen.
Ja.
Mit der Erfahrung, mit der Auseinandersetzung, mit Themen, mit Situationen, mit Menschen. Und bei manchen Punkten geht es trotzdem einfach nicht, dass wir dann auf einmal über das Wie sprechen,
wie
das angesprochen wurde. Darum geht es halt einfach nicht.
Ja. Und also, ich meine, jetzt geht es auch in diesem Podcast viel um uns jetzt so als Erwachsene, aber ich möchte es halt einmal auch irgendwie gesagt haben. Wahrscheinlich sage ich es in meinem eigenen Podcast auch. Vielleicht ist die Folge in meinem Podcast schon raus, wenn diese Folge hier in diesem Podcast erscheint, wo ich das dann versuche zu erklären. In meiner Wahrnehmung ist es schon so, dass wir uns sehr, sehr viel um die Fachkräfte drehen und dass wir uns sehr viel über Fachkräfte unterhalten, über die Wahrnehmung von Fachkräften, der momentanen Situation, die an manchen Stellen durchaus auch verknüpft ist mit den Lebensrealitäten von Kindern in Kindertageseinrichtungen. Und trotzdem geht es einfach ganz, ganz viel um die Fachkräfte. Und dabei geht es oft darum, dass Leute sagen, ja, aber man muss doch auch mal einen schlechten Tag haben dürfen. Und ja, das stimmt. Und es geht immer auch um die Haltung dann dabei. Wenn es dann eine Ausrede wird, dass man halt mal einen schlechten Tag hatte, dann hört es halt auf. Und Ella hat das mal gesagt.
Grüße gehen raus an Ella.
Ella hat irgendwann mal gesagt, weißt du, ich schütze nicht mehr Leute, die sich selber verändern können, die sich selber schützen könnten, die reflektieren können, sondern ich bin dafür da, die Kinder zu schützen. Und das möchte ich unterstreichen. Und weiterführend möchte ich dazu sagen, mir geht es auch ein bisschen drum, diejenigen zu unterstützen, die eben mit den Leuten in einem Team arbeiten, die sich nicht so schnell reflektieren und die sich nicht so schnell verändern können und die an ihrer Pädagogik festhalten. Und damit möchte ich auf keinen Fall ganz drastisch diese Menschen schlecht machen, weil mir ist auch klar, dass da überall dahinter Schicksale stehen und Leben stehen und so. Und Ende eigentlich, weil, wie gesagt, man kann halt, ja, mir ging es um die Diskursverschiebung. Es ist einfach so die Art und Weise, dass jemand eine Kritik äußert und dann wird plötzlich die Kritik an sich oder die Art, wie die Kritik geäußert wurde, wird dann kritisiert und nicht mehr das Verhalten.
Das Thema.
Genau, ja. Es geht nicht mehr um das Thema. Und das haben wir an so vielen anderen Stellen auch. Ja, es sagt halt jemand zum Beispiel, es wäre gut, wenn noch mehr Leute vegan leben würden, und dann sagt jemand, und du willst uns das ja aufzwingen und bla bla bla. Nee, jemand hat einfach nur gesagt, es wäre gut, wenn mehr Menschen sich vegan ernähren würden aus den und den Gründen. So, und dann, und schon haben wir wieder so eine Diskursverschiebung drin.
Ich habe jetzt gerade auch tatsächlich an Situationen gedacht, wo man im Team über Haltung spricht oder über, wir wollen den Tagesablauf verändern, und wie oft es dann um Argumente geht, die von Fachkräften kommen, die eigentlich für sie selber sind und nicht vom Kind her gedacht sind. Weil sie erstmal ihre Pause mitdenken und ihre persönlichen Anliegen und ihre persönlichen Dinge.
Ja, stimmt.
Also
ja,
verstehst du, was ich meine?
Ja, ja.
Die sprechen dann von sich aus über den Tagesablauf, was für sie selber besser ist. Ne? Also brauchst du den Morgenkreis als Orientierung für mich?
Ja.
Also das ist irgendwie mehr Thema als was brauchen die Kinder und was habe ich wirklich beobachtet?
Ja, 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 genau. Das geht ein bisschen in die Richtung, die wir in der letzten Folge auch hatten. Was ist denn der Stand meiner momentanen Kindergruppe? Was brauchen die jetzt gerade und wie verknüpft sich das vielleicht mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und wie vielleicht halt auch nicht? Und ich werde die Erste sein, ja, wenn in 5 Jahren jemand kommt und sagt, oh, wir haben uns da geirrt mit der bedürfnisorientierten Pädagogik und wir können das so und so belegen, das wird nicht passieren, deshalb kann ich da jetzt große Töne spucken, ich bin mir relativ sicher, dass es nicht passieren wird, ja. Aber dann wäre ich die Erste, die sagen würde, ah, scheiße, dann müssen wir uns jetzt halt überlegen, wie wir das machen. Pädagogik und pädagogische Herangehensweisen verändern sich zum Glück. Und ich kann verstehen, dass das für Leute schwierig ist. Und gleichzeitig erlebe ich ganz viel Rückläufigkeit an ganz vielen Stellen. Also nur mal, wenn man nur mal betrachtet, was passiert ist während Corona, wie plötzlich Dinge rückläufig waren in Kindertageseinrichtungen, wie das in ganz vielen noch nicht wieder zurück ist. Ja? Ganz viele hatten ein offenes oder wenigstens ein teiloffenes Konzept und sind jetzt in ihren Stammgruppen und fühlen sich pudelwohl. Ja. Und ich denke so, Leute, aber da waren wir doch schon drüber raus.
Ja, voll. Weil Kommunikation ist der Schlüssel und daran muss immer so viel gearbeitet werden in Teams. Und manchmal hat man dafür keine Energie mehr oder keine Lust mehr. Aber ein Team ist wie eine gute Beziehung, wie eine Paarbeziehung. Also man kann das nicht einfach laufen lassen und dann wird es schon nett sein. Sondern man muss immer auch was reingeben. Man muss immer wieder aushandeln. Man muss immer wieder gucken, wo habe ich mich weiterentwickelt? Wo darf ich mich noch weiterentwickeln? Wo passen wir gerade wieder besser zusammen? Wo sind wir vielleicht auseinandergegangen? Und wie können wir wieder eine gute Basis schaffen, von der aus wir trotzdem individuell sein können.
Ja, ja, genau. Und das finde ich total schwierig. Und um da nochmal drauf zu kommen, auf die, denen es vielleicht ein bisschen schwerer fällt, da so mitzugehen. Ich kann das schon auch irgendwo nachvollziehen. Ich bin jetzt auch 2-3 Tage im Beruf und ich verstehe schon, wenn dann Leute neu ins Team kommen und die wollen dann irgendwas machen, wo ich dann denke, oh, okay, aber das haben wir hier im Team schon vor 8 Jahren abgeschafft. Ich habe keinen Bock, das jetzt wieder anzufangen. Mhm. Und es führt ja jedes Mal dazu, dass man sich einmal reflektieren muss und auch bei mir, ja, dass ich gucken muss, ist das noch der aktuelle Stand? Passt das noch, was ich vertrete zu dem, was es aktuell braucht? Und wenn ich das für mich mit Ja beantworten kann, dann möchte ich gern, dass das auch dann bitte dabei bleibt. Und dann bin ich natürlich auch schlau genug, mich in andere Leute zu versetzen. Ich lobe mich ein wenig selbst. Und mir vorzustellen, dass es vielleicht anderen Menschen dann auch so geht.
Ja.
Ich kann das schon nachvollziehen.
Und das ist ja auch ein Abwägen. Also welche Erfahrungen kann ich eine Person machen lassen? Oder sei es auch eine Fachkraft, die ganz frisch aus der Ausbildung kommt oder eben neu in das Team reinkommt oder whatever. Welche Erfahrung kann ich sie machen lassen? Und wo setze ich aber einen Punkt und sage, nee, also das haben wir wirklich schon durchgespielt. Da ist unsere Erfahrung schon so klar, du musst es nicht nochmal ausprobieren, weil es scheiße. Ja, und also das ist ja ein Abwägen und ein Austarieren, was geht und was nicht. Und ich kann eher mitgehen, wenn jemand sagt, hey, ich stelle mein Raumkonzept um und ich probiere mich da aus und ich erlebe dann auch, wie funktioniert das für die Kinder, wie kann ich die involvieren, bla bla bla. Da finde ich das total wichtig, dass man sich ausprobiert und Erfahrungen sammelt als Fachkraft. Wenn wir über den Probierklecks sprechen, dann kann ich schon sagen, wir sind hier bei Kinderschutz, wir sind hier bei Kinderrechte, das brauchst du nicht ausprobieren. Da haben wir eine klare Haltung als Team. Ist kacke, mach das bitte nicht.
Ja. Ich überlege immer noch drauf rum, was am Anfang dieser eine Punkt war, der mir noch so wichtig war.
Die 3 Gleichzeitigkeiten.
Ja. Wahrscheinlich gibt es viel mehr. Wahrscheinlich gibt es viel mehr Gleichzeitigkeiten.
Voll, es kommt ja immer das eigene dazu, die Gemeinschaft, das Gegenüber, also so viel Gleichzeitigkeiten.
Ja, und so viel verschiedene jeder, Kontexte.
Ja,
und
jeder hat noch sein eigenes Thema.
Ja, und es ist halt auch so, ich glaube, ich hadere gerade so ein bisschen damit, dass ich hier jetzt so viel von mir erzähle und dass es so wenig um andere geht, gerade in dieser Folge. Wobei, vielleicht ist es auch nicht so, wenn man sich's anhört, ist es vielleicht nicht so schlimm.
Komm mal, Till, darfst gern von dir erzählen.
Ach, ich weiß auch nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich rede schon so viel von mir und das ist so, das ist für niemanden, also ja, das braucht es nicht wirklich. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, aber das sind halt die, also das sind ja Erfahrungen nun mal, ja? Also zum Beispiel, auch wenn es um Übergangsobjekte geht, da stehen in, ich schreibe vielleicht da gerade einen Artikel zu Übergangsobjekten. Und da gibt's Quellen, die sind halt von 1973 auf Englisch. Das ist alles irgendwie schwierig. Und da geht's immer drum, dass ein Übergangsobjekt eigentlich, das ist quasi was Weiches. Übergangsobjekte sind Kuscheldecken, Teddybären, Puppen, irgendwas, was irgendwie halt weich ist und anschmiegsam und so. Und dann wird es auch genau erklärt, wie man da drauf kam, dass das was Weiches ist. In meiner Erfahrungswelt ist es nicht unbedingt zwingend was Weiches. Voll. Es kann halt auch ein Traktor sein.
Ja, voll, bei mir auch. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass es harte Gegenstände sein können und dass es vor allem auch jedes Mal was anderes sein
genau. kann. Genau, und das ist der Punkt, wo ich mir denke, wenn verschiedene Menschen aus der Praxis nicht auch sagen, aber ich habe die und die Erfahrung gemacht, es muss nicht unbedingt so und so sein, dann hilft es ja auch niemandem. Ist es jetzt sehr gerechtfertigt, warum ich so viel über mich spreche? Ich weiß es nicht. Aber ich finde also halt,
es öffnet halt immer Möglichkeiten, dass Menschen sich vielleicht da was mitnehmen können aus Erfahrungswerten.
Ja.
Also Erfahrung ist ja per se nichts Schlechtes, sondern im Gegenteil, Menschen, die viel Erfahrung haben in gewissen Bereichen, profitieren ja von Try and Error.
Ja.
Also ausprobieren, Fehler, neu ausprobieren, Fehler. Und wenn man da schon gewisse Fehler gemacht hat und sich ausprobiert hat, dann weiß man, was funktioniert gut und was nicht. Und trotzdem ist es im Kontext der Kita zu sehen, in dem Kontext, welcher Rahmen, welche Räumlichkeiten sind vor Ort, wie sind die Familien vor Ort. Auch das ist ja von Kita zu Kita so, so unterschiedlich, dass man das nicht vergessen darf. Mhm. Also ich habe nie in der Kita gearbeitet, die in einem sozialen Brennpunkt liegt. Da fehlen mir zum Beispiel total Erfahrungswerte.
Ja.
Gleichzeitig kann ich das, was fachlich darüber geschrieben wird, verstehen und umsetzen.
Ja.
Und deswegen finde ich, über Erfahrungen zu sprechen, auch wichtig. Menschen können sich da was mitnehmen. Man muss sie eben ein Stück weit einordnen, dass man sagt, hey, das ist meine Erfahrung, die bringe ich mit, weil das habe ich ausprobiert und in dem und dem Kontext. Und ich finde, dann können sich alle auch was mitnehmen. Und hey, wer hier zuhört und damit nicht mitgehen kann, muss es auch nicht mitnehmen. Man darf das hier liegen lassen.
Das stimmt. Lass einfach liegen. Hörst du dann einfach nicht mehr an.
Ja.
Das denke ich ja auch immer. Die Leute müssen ja nicht Dinge kommentieren oder sich dann aufregen oder irgendwas. Man kann doch einfach auch überlegen und sagen, okay, sehe ich halt nicht so. Und wenn ich, und dann kann ich für mich überlegen, warum ich es vielleicht nicht so sehe und mich nochmal einlesen in Dinge oder so. Ich finde das ganz interessant. Ich glaube, wir kommen jetzt wieder zurück zur Diskursverschiebung auf dem großen, langen Umweg. Weil wahrscheinlich Menschen, die dann sagen, ja, aber so und so, das geht doch nicht. Und das sind ja auch dann letztlich Erfahrungen, auf die eben zurückgreifen.
Ja. Oder auf nicht gemachte Erfahrungen.
Ja, oder das.
Also es kann ja einfach auch sein, dass Menschen Erfahrungen noch fehlen.
Ja. Ja, außer mir und dir, uns fehlen natürlich keine Erfahrungen.
Gar keine.
Ja, das ist immer, ich weiß auch nicht.
Aber andere Frage, gibt's einen Bereich oder eine Erfahrung, die du gerne mal noch machen würdest, wo du wirklich sagst, hey, habe ich jetzt noch gar nicht, würde ich gerne mal machen.
Warte, ich muss nachfragen. In der Pädagogik?
Ja.
Okay, nur dass wir das klar haben. Ja, das
ist ja bitte.
Nur damit wir das
bisschen. Alles andere off mic.
Ja. Das hat aber viel auch mit der Vision zu tun, die ich so habe. Also ich hätte gern wirklich mal die Erfahrung gemacht, wie das ist, in einem Team zu arbeiten, die wirklich multiprofessionell aufgestellt sind, wo Inklusion einfach nicht das neue Integration ist, sondern wirklich eine Inklusion. Das wäre so eine Erfahrung, die ich gern machen würde. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es solche Kitas schon gibt. Also alles, was man sich ja irgendwie denken kann, gibt es auch irgendwo. Deshalb, ich bin mir da ziemlich sicher. Und das würde ich doch ganz gerne sehen, wie das funktioniert. Und jetzt muss ich mal nachdenken, was gibt es denn noch?
Das finde ich eine total schöne Erfahrung. Ja, da würde ich direkt mitgehen. Was ich.
Und vielleicht wirklich auch in einer Art sozialem Brennpunkt. Ich wüsste gerne, wie das funktionieren kann. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es funktionieren kann. Und da fehlt mir aber eben auch die Erfahrung so ein Stück weit. Aber ich bin mir echt ziemlich sicher, bei den meisten Sachen, die ich so lese, das ist ja so ein Vorwurf, der immer mal auch gerne gemacht wird zu Fachbüchern, dass da irgendwie drinsteht, ja, aber das und das ist in der Realität nicht möglich. Und für mich ist immer nicht die Frage, ob, für mich ist immer dann die Frage, wie. Weil die Leute, die da so Bücher schreiben, die schreiben das ja aus einem Grund. Und dass das nicht immer alles easy peasy umsetzbar ist, das ist mir schon klar. Für mich ist einfach dann die Frage, wie könnte es denn gehen, wenn ich den Mehrwert erkenne, den vielleicht die eine oder andere Arbeitsweise für mich hat.
Voll. Und wo kann ich mir Ressourcen holen und wo kann ich mir Unterstützung holen, damit es wie funktioniert. Da bin ich voll bei dir. Ich finde auch, dass ganz, ganz viel geht. Und dass vor allem da auch ganz, ganz viel Elternarbeit geht, wo viele immer sagen, ach, schwierig, schwierig. Mhm. Die Frage ist das Wie. Mhm.
Ja, ja.
Bin ich voll bei dir.
Das habe ich ganz oft, dass ich mir echt denke, wie kann es denn gehen? Wenn ich von vornherein sage, aber das und das Kind hat die und die Herausforderungen oder das wird uns auf die und die Art herausfordern, das können wir nicht leisten, dann ist das ja die Realität, die ich erleben werde. Und ich möchte auch nicht abstreiten, dass es Dinge gibt, die wirklich nicht gehen. Ich kann es aber ja erst wissen, wenn ich es ausprobiert habe. Und nicht, wenn ich von vornherein sage, das und das geht nicht. Und ich beschäftige mich da echt schon eine ganze Weile damit, dass auch dann Leute sagen, ja, aber man kann ja jetzt auch nicht zum Beispiel alle Förderschulen abschaffen oder alle integrativen Einrichtungen oder Einrichtungen, die speziell jetzt sind für Kinder, die in irgendeine Form von einer Behinderung haben oder so. Und dann denke ich mir, ja, wenn die Kitas bleiben, wie sie jetzt sind, dann macht es wahrscheinlich wirklich wenig Sinn.
Hey, voll. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit jemand aus der Frühförderung, wo wir genau darüber gesprochen haben, wie kann Inklusion gehen und wie kann man Kinder mit Behinderung in Kita begleiten, weil sie ja auch dadurch, dass sich der Paragraph bei uns verändert hat, ja auch das Recht darauf haben, in reguläre Kitas betreut zu werden. Und ich bin da eine starke Diskussion gegangen, weil ich auch sage, mit dem Rahmen an Gebäude, den wir in manchen Kitas haben, kann ich sagen, das ist eine Grenze. Da kann ich noch Inklusion so gut finden, die wird uns an dem Punkt hinderlich sein.
Ja.
Und darüber müssen wir sprechen. Also wir können nicht einfach sagen, okay, reguläre Kitas sind offen für Inklusion, ohne dass es dafür Möglichkeiten gibt in Rahmen von Geld, in Rahmen von, es muss sich räumlich was verändern. Also es braucht dann einfach diese Veränderung, weil die Kitas, die es gibt, die wurden mit diesem inklusiven Gedanken nicht gebaut.
Ja, ja.
Und wie oft sind Kitas in alten Rathausgebäuden untergebracht oder sonst wo mit engen Treppenhäusern und bla bla bla. Es geht ja oft nicht um die Haltung des Personals vor Ort, sondern dass es Grenzen in dem Sinn hat und wirklich von dem Kind aus gedacht. Dem Kind muss es ja Für die muss es einen Rahmen geben, der gut ist, der dienlich ist, der sie weiterbringt in ihrer Entwicklung und in ihrer Bildung und so weiter.
Ja, und Inklusion beinhaltet ja nicht einfach zu sagen, wir nehmen jetzt Kinder auf, die irgendwelche Behinderungen haben, sondern Inklusion bedeutet ja, alle sind dabei und diese Diversität daran ist das Normale und es finden alle einen Platz und es werden für alle die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen. Und da erlebe ich das schon, dass es an Grenzen kommt in Köpfen. Gar nicht so sehr in Dings, sondern wenn ich irgendwo hinkomme und Kinder werden dafür bestraft, dass sie einfach nur Kinder sind und dass sie einfach sich verhalten, wie sie sich verhalten und halt nicht in so ein 0815-Raster passen, dann sind wir in den Köpfen aber auch noch sehr weit von Inklusion entfernt. Und da spreche ich wirklich einfach nur von normalen Kindern, aber früher war ja alles besser und früher waren die Kinder nicht so anstrengend und die Eltern und dies, das, ja. Und da fängt es halt an. Oder wenn es auch da wieder, wenn es um Diskriminierungsformen geht, wenn es darum geht, dass Kinder vielleicht nicht Deutsch als Muttersprache haben. Und dann müssen wir uns überlegen, welche Sprache haben die denn? Und dann gibt es da Unterschiede. Dann wird zum Beispiel ein Kind, das zu Hause Englisch spricht, wird ganz anders angesehen als ein Kind, das zu Hause, was auch immer, Russisch, Polnisch, irgendwas spricht, ja. So, und das ist alles, das gehört alles zur Inklusion, sich darüber irgendwie Gedanken zu machen. Und wenn das halt in den Köpfen nicht stattfindet, hurra.
Ja, hurra.
Genau, und das finde ich, und das deshalb, das würde ich so gerne erleben, wie das funktionieren kann. Und ich glaube, dass da noch richtig viel geht.
Ja, ich glaube auch, dass wir richtig krass viel Luft nach oben haben.
Ja, aber in der Schule, da geht das ja auch nicht.
Das ist, glaube ich, mein Wunsch, ein Schulsystem zu erleben, das auf die Kita noch aufbaut und das es so mitnimmt. Und das fände ich total gut.
Ich glaube auch, da muss sich Schule einfach noch ein bisschen bewegen. Aber vielleicht sprechen wir ein anderes Mal über Schule.
Ja, gern.
Vielleicht nicht nächstes Mal. Ist kein, nee, kein Cliffhanger an der Stelle.
Nee.
Ich schreibe das mal auf, Schule.
So, für was haben wir noch Zeit am Ende der Folge?
Was Kurzes. Hast du noch was Kurzes?
Nee, ich habe nur längere Sachen.
Ja, dann ist das jetzt wohl das Ende der Folge.
Genau, die wir jetzt nicht besprechen können, weil das artet dann aus.
Ja, das wollen wir wollen das nicht, dass es ausartet. Wir machen jetzt so einen InfluencerInnen-Move und sagen, da dürft ihr gespannt sein, was noch kommt.
Ja, dann.
Ja.
Stell schon mal den Pinokal.
So.
Bis zur nächsten Folge.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.